Das Thema ist ja heute schon einige Male genannt worden, das Thema Auferstehung. Darüber wollte ich euch einfach ein bisschen was erzählen. Und es gibt ja so eine ganze Anzahl von Bibeltexten, die genau eben so bestimmte Themen irgendwo beinhalten. Und ich finde einen ganz spannenden Text dabei, diese Begebenheit der Jünger zu Emmaus. Ich weiß nicht, wer es schon mal gehört hat. Wir wollen das einfach gemeinsam lesen. Und diese Emmaus-Jünger, das ist letztendlich eine Situation, die passiert, nachdem Jesus auferstanden ist. Aber die Emmaus-Jünger wussten das nicht. Sie sind einfach an diesem, ja, wahrscheinlich an dem Sabbat, am Sabbattag sind sie in Jerusalem geblieben und sind am frühen Morgen dann wieder aufgebrochen, um nach Hause zu gehen. Emmaus ist eine Stadt, die einige Kilometer von Jerusalem entfernt liegt und die einfach noch nicht wussten, dass Jesus auferstanden ist und die also völlig niedergedrückt waren. Und ich finde also diesen Text einfach sehr spannend. Deshalb spannend, weil sie am Ende dieses Tages völlig verändert sind, weil sie nämlich letztendlich in dieser Zeit auch Jesus begegnet sind und dieses Auferstehen ganz bewusst auch für sich miterlebt haben. Genau, in Lukas 24, ich weiß nicht, wer für euch gerne die Bibel, in der Bibel mitliest oder iPhone oder so die Bibel halt drauf hat, in Lukas 24 ab Vers 13 sind die Verse, die ich jetzt gerne lesen würde, ein bisschen längerer Zusammenhang, damit man auch diese biblische Geschichte im Zusammenhang einfach halt sieht und dann würden wir auch näher drauf eingehen. Ja, Lukas 24 ab Vers 13, das heißt es dann: Am selben Tag wanderten zwei Jünger nach Emmaus, einem Dorf, das ungefähr 10 Kilometer von Jerusalem entfernt liegt. Unterwegs redeten sie über nichts anderes als über die Ereignisse der letzten Tage. Während sie miteinander sprachen, gesellte sich Jesus zu ihnen. Aber, wie mit Blindheit geschlagen, konnten sie ihn nicht erkennen. Worüber unterhaltet ihr euch? fragte sie Jesus. Die Jünger blieben traurig stehen. Und verwundert bemerkte Kleopas, einer von den beiden: Ich glaube, du bist der Einzige in Jerusalem, der nichts von den Ereignissen der letzten Tage gehört hat. Was ist denn geschehen, wollte Jesus wissen. Du hast nichts von Jesus gehört, dem Mann aus Nazareth, antworteten die Jünger. Er war ein Prophet, den Gott geschickt hat. Jeder im Volk konnte das an seinen Worten und Taten erkennen. Aber unsere hohen Priester und die Männer vom Hohen Rat haben ihn an die Römer ausgeliefert. Er wurde zum Tode verurteilt und dann ans Kreuz geschlagen. Dabei hatten wir gehofft, dass er der von Gott verheißene Retter ist, der Israel befreien sollte. Das war vor 3 Tagen. Heute Morgen wurden wir sehr beunruhigt durch einige Frauen, die zu uns gehören. Schon vor Sonnenaufgang waren sie zum Grab gegangen, aber sein Leichnam war nicht mehr da. Ihnen seien Engel erschienen, die sollen gesagt haben, Jesus lebt. Einige von uns sind gleich zum Grab gelaufen und es war tatsächlich leer, wie die Frauen berichtet hatten. Aber Jesus haben sie nicht gesehen. Musste Christus das nicht alles erleiden, bevor Gott ihn zum Herrn... Doch daraufhin antwortet Jesus: Wie unverständlich seid ihr doch. Warum begreift und glaubt ihr nicht, was die Propheten vorhergesagt haben? Musste Christus das nicht alles erleiden, bevor Gott ihn zum Herrn über alles eingesetzt hat? Dann erklärte ihnen Jesus, was in der Schrift über ihn gesagt wurde. Von den Büchern Mose angefangen bis zu den Propheten. Inzwischen waren sie kurz vor Emmaus. Es sah aus, als wollte Jesus weitergehen. Und deshalb drängten ihn die Jünger: Bleibe doch über Nacht bei uns, es wird ja schon dunkel. Und so gingen sie mit ihm ins Haus. Und als sie sich zum Essen gesetzt hatten, nahm Jesus das Brot, dankte dafür, teilte es in Stücke und gab es ihnen. Da plötzlich erkannten sie ihn, doch er verschwand vor ihren Augen. Jetzt fiel es ihnen wie Schuppen von den Augen. Haben wir nicht im Innersten gespürt, dass es Jesus ist, der, als er unterwegs mit uns sprach und uns die Verheißung der Heiligen Schrift erklärte? Ohne Zeit zu verlieren, liefen sie sofort nach Jerusalem zurück. Dort waren die 11 Jünger und andere Freunde Jesus zusammen. Von ihnen wurden sie mit den Worten begrüßt: Der Herr ist auferstanden, er ist tatsächlich auferstanden. Petrus hat ihn gesehen. Und nun erzählten die beiden, was auf dem Weg nach Emmaus geschehen war und dass sie ihren Herrn daran erkannt hatten, wie er das Brot austeilte. Wenn man so diese Begebenheit sieht, dann wird er ja vieles erzählt, was so passiert ist um diese Auferstehung Jesu, um diese Zeit, um Ostern, um dieses besondere Geschehen. Und diese beiden Freunde und andere Ausleger sprechen vielleicht sogar auch von Vater und Sohn, Kleopas und der andere, der nie mit Namen genannt wurde, die waren eben unterwegs nach Hause, 10 Kilometer entfernt. Damals ist man zu Fuß gegangen. Heute macht das auch mancher gerne, aber oft fahren würde man 10 Kilometer wahrscheinlich irgendwo im Auto fahren, oder wenigstens im Fahrrad oder so. Aber 10 Kilometer, klar, da kann man irgendwo so 2-3 Stunden brauchen für, je nachdem, wie der Weg ist. Und da sie wahrscheinlich so mit hängendem Kopf gelaufen sind und irgendwo sich viel zu erzählen hatten, hat es wahrscheinlich noch länger gedauert. Die eine Strecke, der Rückweg, als sie dann abends wieder den Weg zurückgenommen haben, ging wahrscheinlich deutlich schneller. Aber ich denke, ihr Lebensziel war erstmal zerstört. Als sie auf dem Weg zurück waren an dem Morgen, da waren ihre Hoffnungen vernichtet. Sie hatten noch darauf gesetzt, dass dieser Jesus, ihr geliebter Meister, dass er doch etwas bewegen wird, dass er ja, zumindest mal die Römer aus dem Land wirft, dass er diese Verheißung, da muss man überlegen, was haben sie wirklich verstanden, aber dass das irgendwie doch Formen annimmt. Und jetzt macht doch alles keinen Sinn, er ist tot, alles ist zu Ende. Lohnt es sich jetzt für uns noch zu leben? Vielleicht auch wirklich so die Frage, so das eigene Leben, welchen Lebensmut haben sie noch in dieser Situation? Klar, sie waren jetzt auf dem Heimweg. Damit hatten sie zumindest mal so ein kleines Ziel vor Augen. So einen Weg nach Hause findet man meistens ja doch irgendwo. Und dort würden sie sich vielleicht erstmal verkriechen und würden so, wie man so schön sagt, erstmal die Wunden lecken, bevor sie sich vielleicht überlegen, wie es weitergeht, was sie weitermachen können. Sie haben ja gehört, dass dieser Jesus, das haben sie miterlebt, dass er gestorben ist, dass er gekreuzigt worden ist, dass er ins Grab gebracht worden ist, aber dass er nicht mehr da war. Das offenbar, und das war wahrscheinlich ihr Gedanke, das wird man ja auch dann später immer noch mal so hören von allen möglichen Leuten, ja, der Leichnam ist wahrscheinlich gestohlen worden. Also das war so ihr Stand, als sie sich auf den Weg gemacht hatten. Und sie waren buchstäblich am Boden zerstört. Und manchmal ist es ja so, wenn jemand trauert, dann kann man oft am Anfang gar nicht über eine Situation reden. Vielleicht hat es der ein oder andere mal erlebt, von einem nahen Angehörigen. Und dann fängt man irgendwo an, so diese Dinge wieder zu erzählen, was man so erlebt hat, wie der Verstorbene so gewesen ist, was ihn ausgemacht hat. Und da ist so ein bisschen diese Sprachlosigkeit, wird dann durch sowas auch durchbrochen, dass man letztendlich darüber sprechen kann, was man letztendlich empfindet und was man gemeinsam erlebt hat. Und manchmal ist es so, dass man dann einfach weiß, man ist letztendlich auch nicht allein. Dass man vielleicht auch mit jemandem, der was Ähnliches erlebt hat, seine eigene, vielleicht aus der Familie, der Bruder ist oder ein anderer Familienangehöriger, eine Schwester, dass sie das ja ähnlich erlebt haben und dass man dann durchaus darüber reden kann, dass es vielleicht auch leichter wird, was man erlebt hat. Oder irgendein dramatisches Ereignis, muss ja kein Todesfall sein. Letztendlich ist dieses Überwinden halt schon herausfordernd. Ja, und in dieser Situation, wo sie so niedergedrückt waren, hat sich jemand zu ihnen gesellt. Ist da einfach mitgegangen, so als wäre er vielleicht schon immer da gewesen. Hat sich nicht besonders aufgedrängt, nicht vorgestellt, ich bin Jesus, ich bin auferstanden heute Morgen. Nein, er hat sich einfach eben dazugesellt am Weg und hat eben zugehört. Hat vielleicht auch mal eine Zwischenfrage gestellt, hat teilgenommen, ohne Eile, war verständig. Wie gesagt, so als wäre er gar kein Fremder. Vielleicht müssen wir auch mal wieder mal offen sein für solche Wunder. Ich meine, was ihr so erlebt, indem ihr eben in die Stadt geht und für Leute betet und auch die Reaktion dann darauf, ist ja vielleicht auch so. Man muss, denke ich, offen bleiben, was geschieht. Also nicht nur derjenige, dem er begegnet, sondern auch selber. Es könnte ja auch ganz andere Wirkungen entstehen, ganz andere Situationen entstehen. Vielleicht tritt auch in so einer Weise, und ich denke, da muss man ja einfach das deutlich so sehen, dass Jesus eben neben uns tritt, dass es eben wirklich passieren kann. Das kann in der Gestalt von den Menschen passieren, vielleicht auch einfach ein Ereignis, dass er sich einstellt. Ich finde es einfach spannend, dass in diesem Evangelium bei Lukas da ein Stück weit für diese beiden so ein Licht in den Alltag gebracht wird, dass sie wirklich eine Perspektive kriegen, eine Hoffnung kriegen. Und als sie ihm so ihm zuhören, wie er erzählt, eben von dem, was doch Jesus gepredigt hat, der Verweis auf die Schriften, auf die Propheten, auf diese Verheißungen, die er geschildert hat und die er auch wiederholt hat, da finden sie Trost in den Worten. Es tut ihnen einfach gut. Und auf der anderen Seite stellt Jesus auch ganz einfache Fragen. Und diese einfachen Fragen beantworten sie und sie werden dadurch ein Stück weit auch getröstet, dass sie da durchaus was dazu beitragen können. Und manchmal ist es einfach so, dieses Mitfühlende Zuhören, ist manchmal besser als irgendwie teure Kuren und Medikamente. Manchmal hilft das schon und ist vielleicht sogar wirkungsvoller und nachhaltiger als eben irgendwelche anderen Sachen, die dann so als Mensch auch manchmal verwendet. Ja, wenn Sie da also erzählen und sich nochmal erzählen lassen, was in Jerusalem denn passiert ist, da legen Sie ja so ein bisschen auch Ihre Seele offen. Sie hatten Hoffnung, Sie sagten ja, wir hofften, er würde Israel erlösen, er würde als Messias kommen, als derjenige, der wirklich die Weltgeschichte auf den Kopf stellt. Das Reich Gottes wird aufgerichtet. Diese Ungerechtigkeiten der Welt, das nimmt endlich ein Ende. Sie erzählen letztendlich von Ihren Hoffnungen, die ja enttäuscht worden sind, enttäuschte Wünsche. Und ja, und manchmal ist es ja auch so, dass wir uns vielleicht auch manchmal im Leben auch fragwürdige Ziele setzen. Ich glaube, da ist wahrscheinlich niemand frei davon. Wir haben Ziele im Leben, die wir erreichen wollen. Aber lohnt sich das wirklich, dafür sich einzusetzen, dafür zu kämpfen? Welchen Bestand haben diese Ziele manchmal? Manchmal spannen wir Menschen für unsere Träume ein, dass wir jemanden so begeistert erzählen, was uns bewegt, dass wir sogar andere damit irgendwo mit beeinflussen. Manche nennen das auch Manipulation, dass wir sie einfach mitnehmen. Oder vielleicht, dass wir sogar Gott vorschreiben wollen, was er jetzt zu tun hat, was er zu unseren Gunsten jetzt tun muss als nächstes. Und da müssen, denke ich, manchmal einfach Bilder und Hoffnungen auch zerbrechen, damit irgendwo Neues entstehen kann, dass wir vielleicht auch das Wesentliche wahrnehmen können. Vielleicht ging es diesen beiden Emmaus-Jüngern ja genauso. Sie waren auf dem Weg und hatten letztendlich so ihre Bilder im Kopf, Israel und sie vielleicht auch besondere Funktionen in diesem Reich, was eben alles vielleicht so menschlich man auch denken könnte dabei. Und vielleicht musste das erstmal zerbrechen, dass sie eben wieder ja, das Bild neu formen konnten, wie ihre Zukunft aussieht. Ich denke, dass Jesus hat sie ja nicht in ihrer Unwissenheit blamiert, in ihrer Kenntnis. Er fängt ihnen an, den Sinn dessen zu erklären, was so passiert ist. Erzählt ihnen, was es damit auf sich hat, mit dieser vermeintlichen Katastrophe, mit diesem Tod, mit dieser Kreuzigung. Und er kehrt das letztendlich um, weil eben dann am Ende die Auferstehung steht. Und Schritt für Schritt verstehen sie es einfach besser. Jetzt leben wir natürlich in einer Welt, wo es ja ganz viele Gedanken über Gott gibt und gerade Christus, wenn man so dieses Bild eben des Gekreuzigten sieht, geschunden am Leib, blutig, hingerichtet, so als Verbrecher, das ist ja für manche wirklich ganz grotesk und unappetitlich und auch zuwider. Und mancher lehnt ja auch allein deswegen auch diesen Plan Gottes ab, weil er sich das nicht vorstellen kann. Damals die Griechen, da war das auch ganz schwierig, weil sie einfach so den Mensch als ja, so wie man es auf den Statuen kennt, eben als vollendeten Körper dargestellt hat und ein Leidender, der passte da einfach nicht rein. Das musste der Sieger sein, das musste der Große sein, der alles überwindet. Und auch heute, denke ich, ist es so, das Bild von Gott, das Bild von dem leidenden Christus ist auch schwierig. Ich möchte eine kurze Begebenheit erzählen, wobei es da ganz viele ähnliche Begebenheiten auch gibt. Es war vor knapp 30 Jahren, dass ich da in einem Bergbau in Borken in Nordhessen, dass sich dann ein Grubenunglück ereignet hat. Eine Grube ist eingestürzt, die Zugangsschächte war eben halt eine Explosion gewesen durch dieses Methangas, was sich da bildet und es war halt nicht gut abgesaugt und vielleicht von den Älteren, vielleicht hat es manche noch Erinnerungen, vor 30 Jahren, ich denke, man kann ein ähnliches Bild auch vor 7 Jahren in San José in Chile dazufügen, wo letztendlich diese Bergleute 700 Meter tief, 70 Wochen, glaube ich, irgendwie, also eine unvorstellbare Zeit eigentlich da eingeschlossen waren und letztendlich auch dieses Bild dann irgendwie auch sehr, sehr deutlich ist. Also man versucht wirklich, diese Rettungsaktionen eben voranzutreiben und nach einer gewissen Zeit, vor allem wenn man da keine Signale mehr hört, dann ist ja auch die Frage, gibt es noch Überlebende? Weil die Luft immer knapper wird, das Essen wird, ist keins mehr da wahrscheinlich irgendwo, selbst wenn jemand noch eine Schnitte in der Hosenscheide stecken hat oder irgendwas anderes, aber es ist irgendwann vorbei. Also irgendwann reicht es einfach nicht mehr aus. Und damals war es halt so, dass eben diese Rettungsaktion halt, und da war halt in Deutschland war man halt auch natürlich dann stark am, auch medial beteiligt, damals wahrscheinlich mehr in der Zeitung und halt im Fernsehen, dann in den Nachrichten abends, dass man da eben nach Überleben gesucht hat und wirklich tagelang nur Tote geborgen hat. Aber irgendwann war es so, dass, genau, 51 Bergleute sind, glaube ich, damals ums Leben gekommen, das ist wohl die Zahl. Und als kaum noch Hoffnung auf Überlebende bestand, war es dann so gewesen, dass man ja im Endeffekt 6 Männer entdeckt hat, die sich irgendwo in so einem Schachtende irgendwo verkrochen hatten, der nicht eingestürzt war, aber war natürlich eingeschlossen, konnten da nicht raus. 6 Leute. Man hatte also dann angefangen zu rechnen, zu planen, hat Probebohrungen niedergebracht, so wie das eben halt auch vor 7 Jahren manche vielleicht auch selber im Fernsehen teilweise miterlebt hat. Und dann wurde letztendlich halt, ja, nach vielen Bangen konnte man letztendlich eben doch die entsprechende Bohrung setzen und die Verschüttenden in so einer Metallkapsel nach oben holen. Und da hat sich, glaube ich, nichts dran geändert. Das ist seit vielen Jahrzehnten eigentlich so das Mittel, wo man dann gerettet werden kann. Ja, und diese Retter, die dann eben da mitgebohrt hatten, mitgefiebert hatten, die dann in der Grube gearbeitet, die waren letztendlich genauso verschwitzt und hatten die gleichen Klamotten an wie diejenigen, die eingeschlossen waren. Sie sind ihnen buchstäblich irgendwo ein Stück weit auch gleich geworden. Und sie haben letztendlich diese eingeschlossen mit viel Mühe dann wieder ans Tageslicht geholt. Ich denke, es hätte ihnen wahrscheinlich ein Bergwerkdirektor so im Anzug und Krawatte nichts genutzt, wenn es eben nicht die Kumpels gegeben hätte, die genau sie mit viel Begeisterung und viel Engagement halt nach oben geholt hätten. Und so kann man vielleicht dieses Bild auch sehen, dass sie letztendlich, dass sowohl die Eingeschlossenen als auch die Retter irgendwo ein Stück weit eins wurden, so in ihrem Sein. Ist vielleicht auch ein Bild für Christus. Wenn man so den Mensch als Menschen sieht, der irgendwo genauso verletzlich ist, der genauso auch Sehnsüchte hat, der Enttäuschungen hat, der manchmal dann auch zu Tode kommt, und Christus, der letztendlich das auch alles gelitten hat, der in seinem Menschenleben sicherlich eine Zeit hatte, die vielleicht auch gut war, keine Frage, aber als Kind ist er bereits als Flüchtling unterwegs gewesen, musste schon vor Herodes fliehen, vor den Kindesmördern, dann ist er irgendwann zurückgekehrt, halt als junger Mensch vielleicht durchaus in ordentlichen Verhältnissen irgendwo ist aufgewachsen, aber als er dann letztendlich als Wanderprediger unterwegs war, ist ihm ja vieles passiert. Hat ja auch so manche Anfeindungen erlebt. Hat viele Sachen erlebt, wo er sicherlich drüber gestanden hat. Aber dann letztendlich bei der Gefangennahme, bei der Verurteilung, bei der Kreuzigung, letztendlich ist alles nochmal ganz massiv auf ihn eingedrungen. Und von daher glaube ich, dass Christus wirklich unsere Not, unsere Bedürfnisse, unsere menschlichen Leiden halt sehr, sehr konkret eben auch gespürt hat. Und damit halt ist Gott letztendlich Mensch geworden. Und deswegen heißt es ja auch in einigen Texten, dass er so in die Tiefen des Menschseins hinabgestiegen ist, also die durchschreiten musste, um uns letztendlich auch wirklich ein Erlöser zu sein. Und wenn wir an Erlösung denken, an Rettung denken, an Sündenvergebung denken, dann müssen wir natürlich auch an seine Auferstehung denken, dass er letztendlich den Tod überwunden hat. Und deswegen haben wir letztendlich diese Hoffnung auf Auferstehung, wenn er wiederkommt, weil er das selber schon geschafft hat. Wir haben das sonst ja nicht. Also es ist ja sonst eigentlich niemand auferstanden. Leute, die sagen, solche Nahtoderlebnisse, die waren nicht wirklich tot. Und wir können auch immer noch nicht aus einer toten Materie irgendwo Leben schaffen. Das funktioniert nicht. Also das heißt, es ist letztendlich schon dieses Besondere, dieses göttliche Wirken, was da notwendig geworden ist. Ja, und wenn wir so das Ende von Jesus sehen, da liegt letztendlich dann halt auch eben die Chance für einen neuen Anfang. Denn Jesus Christus hat eben den Tod entmachtet und er hat letztendlich ist dem Tod entflohen. Ja, die Gedanken der beiden Männer nach Emmaus, was hat sie so bewegt? Ich glaube, dass diese Gedanken auch uns heute gar nicht so fremd sind. Es ist wahrscheinlich auch vielleicht auch die Angst vor dem Nichts. Was kommt danach? Mancher stellt sich ja diese Frage tief philosophisch, aber doch auch existenziell. Vielleicht hat mancher Angst eben, wie geht es weiter? Mancher hat Angst vorm Altern, mancher hat Angst vor, dass er beruflich scheitert. Also alles ganz verschiedene Themen, je nachdem, in welchem Alter man ist, was man gerade so auch erlebt. Mancher hat Angst vor Einsamkeit, vielleicht auch nicht angenommen zu sein von anderen Menschen, von Eltern, vom Freund, von der Freundin, vom Ehepartner. Manche hat Angst vor Machtverlust, Einfluss zu verlieren. Das ist auch ganz dramatisch für manchen. Das gibt es manchmal nur den Ausweg Selbstmord für manchen. Angst, zu kurz zu kommen. All das sind so Ängste, die Menschen heute schon bewegen. Ein Und Jesus, bisher mit den beiden Emmaus-Jüngern unbekannt, hat ihnen einen neuen Blick gegeben, hat ihnen in ihrer Angst neue Hoffnung gegeben. Er hat einfach vom Plan Gottes erzählt und hat ihnen da einfach eine neue Perspektive im Leben gegeben. Und so wie diese beiden Emmaus-Jünger quasi das überwinden konnten, denke ich, kann jeder von uns auch neu anfangen, kann auch einen neuen Start wagen. Ich muss nicht in dieser Situation gefangen bleiben. Na, vielleicht zögert man ja, dass man sagt, kann ich das wirklich? Das hat doch bisher noch nie geklappt. Vielleicht ist man ja auch traurig über das eigene Versagen, was in der Vergangenheit gewesen ist. Vielleicht ist auch so Schuld im Zwiegespräch, wenn man so drüber nachdenkt, über die Vergangenheit, was ist passiert. Ist es denn nicht zu schön, um wahr zu sein und nochmal neu anfangen zu können? Vielleicht muss noch mehr geschehen. Vielleicht brauchst du noch einen besonderen Anstoß. Vielleicht brauchst du eben mehr Mut für die Veränderung. Und letztendlich hat Jesus den beiden diesen Mut zugesprochen. Als sie Emmaus erreichen, diese Ortschaft, wo die beiden lebten, da will sich Jesus verabschieden. Ich weiß nicht, ob es nur so vorgetäuscht war, naja, ich will nicht mit euch kommen oder so, oder ob das wirklich halt eben war, ich will weiter. Jedenfalls, sie drängen ihn, da zu bleiben, sagen ja, dieser Text, bleibe bei uns, denn es will Abend werden, der Tag hat sich geneigt. Und Jesus bleibt bei ihnen. Höflichkeit vielleicht. Aber es war letztendlich halt für sie wirkungsvoll. Jesus ist geblieben. Und als sie sich dann zu Tisch setzen, als sie da die beiden, die in ihrem Haus vielleicht noch irgendwas zu essen gefunden haben, das, weil sie ja schon Tage auch nicht zu Hause waren, setzen sich zu Tisch und jetzt passiert was Seltsames. Normalerweise ist es ja so, dass der Hausherr irgendwo das Essen eröffnet, das Gebet spricht in dem Fall und auch den Segen über das Essen spricht. Das macht ganz selbstverständlich Jesus. Er setzt sich und betet für das Essen und dankt und bricht dann das Brot. Und in diesem Moment haben sie so ihre Erinnerung, man nennt das auch so solche Flashbacks, schon mal gesehen, schon mal erlebt. Genau das ist ein paar Tage vorher passiert. Immer wieder, wenn sie mit Jesus zusammen gewesen sind, hat Jesus genau das gemacht und sie haben ihn eigentlich daran erkannt, an diesem Handeln. Obwohl er vorher körperlich wahrscheinlich auch da war, aber sie waren so im Gedanken, dass was nicht sein kann, darf nicht sein, also Jesus ist nicht da. Aber jetzt war es ihnen irgendwo sehr deutlich, bei diesem Handeln, bei diesem Geschehen. Es gehen ihnen die Augen auf und als sie ihn buchstäblich nach ihm sehen wollen, ist er schon nicht mehr da, ist also letztlich vor ihren Augen verschwunden. Und das charakterisiert meiner Meinung nach auch wirklich so einen Neuanfang. Jesus ist da, auch wenn wir ihn selber nicht mit eigenen Augen sehen. Er lebt mit uns, er begleitet uns. Er hat uns schon gefunden, auch wenn wir ihn noch gar nicht wahrnehmen. Jesus ist da an unserer Seite. Und er bricht auch nie einen Stab über uns, was in der Vergangenheit gewesen ist. Er hilft uns immer wieder zu einem Neuanfang. Und diese Gemeinschaft mit ihm, das ist eine ganz neue Form, aber es ist eine ganz andere Kraft wie vorher. Es ist eine ganz andere Ausrichtung. Man ist eben nicht allein. Man versteht das eben, man fängt neu an. Und wir können letztendlich die alten Hoffnungen getrost begraben, so wie diese Emmaus-Jünger, und letztendlich neu anfangen. Und so hat letztendlich Jesus die Augen geöffnet. Sie erkennen, ja, Jesus ist auferstanden. Der Herr ist auferstanden, er lebt. Und jetzt macht das auch alles einen Sinn. Sinn, dass eben das Grab leer war am Morgen. Sinn, diese Sätze, die er gesprochen hat vorher, die sie alle irgendwie nicht verstanden haben. Jesus ist wirklich auferstanden von den Toten. Ja, den Jüngern zu Emmaus ebenso wie uns kann Jesus begegnen. Und er begegnet uns ja auch, wenn wir uns an ihn wenden. Kann heißt eben, man muss sich darauf einlassen, man muss es auch wollen, man muss auch diese Begegnung wahrnehmen. Und gerade in dieser Gemeinschaft, im Teilen von Brot, erkennen die Emmaus-Jünger den Auferstanden. Und ich denke, auch wir haben andere Situationen, wo wir erkennen, das war jetzt das Handeln Jesu. Wir haben andere Geschichten im Kopf, die wir eigentlich erwarten, die uns gut tun, wo wir vielleicht bisher gescheitert sind, ihm näher zu kommen. Und dann wird es auf einmal klar. Dann ist unser Herz angerührt. Dann ist es eben logisch, dass Jesus gegenwärtig ist und wir wundern uns, warum wir es vielleicht nicht früher gemerkt haben. Und bei den Jüngern war es ja so, diese 10 Kilometer nach Hause, die waren wirklich schwer, hat ewig gedauert, hat also ein ganz beschwerlicher Weg. Sie sind am gleichen Abend noch zurückgegangen. Obwohl man damals anscheinend abends gar nicht so gereist ist. Klar, es gab keine Straßenlampen, weiß nicht, ob die Sterne hell geleuchtet haben. Aber sie sind jedenfalls losgegangen, auch wenn es gefährlich war, auch wenn, ja, man es einfach normalerweise nicht gemacht hat. Und sie mussten diese gute Nachricht einfach anderen erzählen. Und sie haben ihm erzählt, Jesus ist auferstanden, Jesus lebt. Und diese Hoffnung, die Freude, die damit einhergeht, die wollten sie einfach mit den Freunden teilen. Und als sie in Jerusalem eintreffen, haben die anderen ihnen dann schon erzählt, ja, weißt du nicht, Jesus oder ist auferstanden. Und sie konnten ihre Geschichte dazu erzählen. Also die anderen haben es ja aus ihrer Sicht gesehen, Petrus hat ihn gesehen, hat mit ihm auch gesprochen. Und jetzt konnten sie erzählen, wir konnten ganz lange mit Jesus reden, wir haben das Brot zusammengebrochen und wir haben Jesus wirklich erlebt. Und ich denke, es ist auch ein schöner Hinweis darauf, dass dieser Bericht aus der Bibel wirklich auch Realität ist, weil das eben ganz viele Personen bezeugen, dass es eben nicht nur einer ist, der irgendwie vielleicht ein komischer war, sondern dass es ganz viele verschiedene waren, die letztendlich Jesus erlebt haben und nachdem er auferstanden ist und die das auch gesehen haben. Ja, Jesus lebt. Ich denke, deswegen können wir hoffen. Hoffen auf eine gute Zukunft. Wir können uns freuen über die Erlösung, die damit auch einhergeht, die damit wirklich Gestalt annimmt. Neuer Anfang, neues Leben, neue Perspektive. Und wir können deswegen auch nicht schweigen, weil das uns so bewegt. Denn der Herr ist auferstanden. Jesus ist wirklich auferstanden. Herr, segne uns. Amen.